Schalalala, was sie sagen ist immer wahr. Ja, das ist Swiss und Harms, Swiss und Harms.
So, alles klar, herzlich willkommen bei Swiss und Harms zwischen Tour und Angel, Folge 19, jetzt ganz neu mit Autotune. Herzlich willkommen, Swiss.
Hallo Christian. Danke für die Einladung. Ja, man muss mit der Zeit gehen, sonst geht man mit der Zeit. Das wäre der berühmte Spruch.
Ja, genau. Und man muss natürlich, wenn man mit Autotune arbeitet, auch ein bisschen mehr Dynamik in die Tonhöhen reinbringen, damit das Autotune ein bisschen besser greift.
Ich hoffe, dass wir heute damit auch den Algorithmus mies stimulieren. Aber Christian.
Ja, wir sehen uns endlich wieder. Das letzte Mal war nur mit Telefon
genau.
Aus Nebraska.
Und es ist immer sehr komisch, bevor wir zu deinem wahnsinnigen USA-Abenteuer kommen. Mach doch einmal die Werbeschlaufe für unsere gemeinsame Veranstaltung, auf die wir uns so freuen. Haben wir gerade schon drüber geredet.
Soll ich Hall drauf machen dann?
Das ist ja, so, ja, damit die Kirche auch rüberkommt.
Genau. Chris und Harms. Habe ich schon wieder gesagt, ne? Chris und Harms.
Es ist mir egal. Ich weiß, wie sehr du von dir eingenommen bist.
Ja, pass auf.
Ist
noch okay. Mal.
Swiss. Die Messe.
Nee, darf ich mit?
Swiss und Harms.
Aber das Harms kürzer. Swiss und Harms.
Genau. Messe. Swiss und Harms.
Die Messe.
5. Dezember, Kulturkirche Altona in Hamburg. Der Live-Podcast. 2 Folgen nehmen wir auf in der Kirche und machen
Musik.
Genau, wir zocken. Ist noch Autotune drauf. Wir zocken ein bisschen auch.
Genau.
Paar Songs vielleicht live an.
Ja, ich dachte, wir nehmen Jakob mit und Gerrit. Klavier genau. Und Akustikgitarre.
Jakob ist auch schon eingetütet.
Halbe Stunde.
Der hat Bock.
Genau, Gerrit will Geld, Jakob nicht, ne? Dann können wir Gerrit mehr bezahlen.
Genau. Jakob sagt, er macht das für die Sache, aber meinte ich schon zu ihm, ja, diese geldgeilen Lord of the Lost Leute, da der geht.
Nee, Gerrit hat nur gesagt, er macht mit, wenn er Jakobs Geld auch bekommt.
Okay. Ja, das ich denke mal, das ist für Jakob.
Aber,
cool. Wir sind eine antikapitalistische Band nach wie vor, egal was die Leute über uns behaupten.
Aber wie geht es dir denn?
Du warst
ja im Urlaub.
Ich erzähle dir jetzt mal eine Geschichte. Ich war, wir hatten ja telefoniert.
Oh, sorry, ganz kurz. Gerade wo ich die Fritz-Cola trinke.
Du unterbrichst mich.
Ich habe dir, ich weiß.
Unmöglich. Hast du das
mitgebracht? Das ist meine Aufgabe. Nein, habe ich nicht wegen Gewicht im Gepäck. Aber, Moment, es gibt jetzt auch Oreo-Cola in Deutschland. Ich werde dir.
Ja, aber jetzt
ich
so ein
weiß,
Produkt,
ist nicht das
was
Gleiche.
Es auch in Deutschland gibt, ja, es irgendwie.
Ich weiß, du hast dich über das Geschenk gefreut.
Na, das ist wie CDU wählen, wenn man eigentlich die AfD das Original will. Verstehst du?
Also das die AfD ist das Original. Okay, erzähl. Palermo.
So, kannst du jetzt einfach mal mich auch ausreden lassen, ohne immer dazwischen zu grätschen mit deinem Ego, Ego davon abzuhalten?
Ja, kann ich.
Schon wieder? Okay. Wann hatten wir telefoniert? Da war ich in Hamburg, glaube ich.
Kurz vor deinem Urlaub.
Genau. Dann bin ich nach Sizilien geflogen. Und ich liebe ja Italien. Man soll nicht so reden, aber es wirklich, seit ich denken kann, die Italiener sind einfach die liebsten Menschen, die ich kenne. So, die sind mit Kindern und so. Es ist einfach so süß, auch meine Kleine, das war einfach wunderbar. Und der erste Tag hat ein bisschen geregnet und haben wir gesagt, komm, wir gehen nach Palermo, kann man ein bisschen sich umgucken. Digi, und da war ich in so einem Fischrestaurant und ich musste es mir da, ich habe so ein Thunfischsteak, was nicht ganz durch war, gegessen, aber Fisch ist ja nie ganz durch, ne?
Ja.
Und dann noch so frittierte Meeresgeschichten, auch so kleine Makrelen und so. Und ich habe das irgendwie, fand ich das eigentlich ganz geil. Aber am nächsten Tag ging es los.
War das direkt am Urlaubsanfang, oder?
Diggi, das war der zweite Tag.
Boah.
Und es war wirklich, also ohne jetzt hier die Zuhörer mit zu vielen Details zurückzulassen, es war Liquid Ecstasy. Ne? Der Vorteil war der, dass ich nicht durchgehend musste. Also ich war nicht durchgehend auf dem Pott. Aber wenn, dann war es echt eine Schweinerei. Und es war, ich habe mich wirklich, es gab so geiles Essen, noch und nöcher. Ich habe mich wirklich einfach 10 Tage von so Zwiebel, also weißt du, bist im Italienurlaub.
Ging das so lange, oder was?
Ey, ich habe sowas noch nie erlebt. Normalerweise, ne, 1, 2, 3 Tage kennt man das. Und ich habe es mal nachgegoogelt. Ich glaube, es muss Salmonellen gewesen sein. Weil es war echt, ich dachte auch, ich so, ey, hör doch mal auf.
War nur unten oder auch oben?
Nur unten.
Ich meine, das ist ja immer noch so, sagen wir so, das ist richtig scheiße.
Im wahrsten
also
Sinne, ja.
Auch und richtig schlimm. Ja. Und kann ja auch richtig wehtun irgendwann. Aber ich finde, oben und unten ist dann nochmal Next Level.
Furchtbar.
Deshalb
bin
ich froh, dass es...
Es war... ja, es war tatsächlich nur unten und es war nicht durchgehend, sondern es war so, wie man normal auch auf Klo gehen würde, also alle zwei Tage bei mir, war es dann wirklich ekelhaft. Man kann das hier auch so sagen.
Hast du genug Elektrolyte?
Ja, ich habe mir dann sogar irgend so ein Ding geholt, so eine Granulatgeschichte, dass ich ein bisschen mir das Zeug reinhole und habe einfach Zwieback und Cola. Das war so mein Italienessen.
Geil.
Aber ansonsten, ey, wunderschöne Strände gesehen, es war einfach noch so warm.
Aber du hast abgenommen im Urlaub.
Ja, wirklich.
Normalerweise
abgenommen.
Nimmt man ja zu.
Ja, ja.
Ich habe auf USA-Tour auch 3 Kilo abgenommen.
Ja.
Wo du normalerweise im Land der Burger denkst, nee.
Da geht's richtig ab. Nee, ja. Ich habe auch abgenommen und ich muss sagen, ja, Italien eigentlich katholisches Land, die ganzen Mädels, alle am Strand in so wirklich kürzesten Tangas. Ich habe dann kurz überlegt, ob ich da mal die Scharia-Polizei durchjage oder irgendwie so ein paar, also weißt du, was ist hier los,
Leute? Die Scharia-Polizei wegen der katholischen, alles klar, find ich gut.
Ich so, ja, was ist denn hier los? Bäh! Könnt ihr das bitte lassen, weißt du, weil ich ja auch als streng gläubiger Christ,
ja.
Ich habe gesagt, das geht nicht. Das ist Sünde hier und...
Und hinterher sind die wieder daran schuld, wenn sie angegrapscht werden, weil sie es so anziehen.
Auf
so.
Der Domplatte. Geht nicht so. Bei uns in Köln Silvester feiern.
Ja.
Und dann habe ich halt auch gesagt, ich so, eigentlich müsste ich jetzt gehen und wegschauen. Und dann dachte ich, ich bleib jetzt aber noch hier. So, weil ich versuche, das auszuhalten für meinen Glauben.
Ich habe dann einen ganz schönen Begriff. Ein Freund von mir hat vor ein paar Jahren gesagt, da waren wir auf Tour irgendwo und das war auch so ein Sommertag und überall liefen diese wunderschönen weiblichen, halbnackten Wesen rum und der meinte, ey, nach so einem Tag draußen, ich bin so aggressiv.
Natürlich.
Ich muss immer erstmal Wut wichsen.
Wut wichsen. Ja.
Ich kann es durchaus verstehen.
Ich verstehe es aber auch
was
gar
er meint,
nicht,
ich,
also was das soll. Wut wichsen, was ist das? Ist das so eine kranke Scheiße oder was, die da bei euch Musikern abgeht oder was ist das, Christian?
Wutwichsen ist einfach ein ganz normaler Nachname aus Mecklenburg-Vorpommern, so wie Hartwichsen ist ja auch...
Hartwichsen, ja. Wutwehen, Wutwichsen, diese ganzen...
Mein Name ist Wilhelm Wutwichsen,
yeah.
Aus Meckpomm, ja.
Ey, und noch eine Sache und dann kommen wir zu dir. Ich merke ja schon, wie du da hektisch auf deinem Sitz rumzuckelst, weil du endlich erzählen willst. Digi, der Flug von Palermo, Rückflug nach Mailand, ne? Du fliegst also Mailand, von Hamburg aus Mailand, Palermo und das ist immer nur anderthalb Stunden. Also eigentlich
Mailand, Madrid, Hauptsache Italien.
So, genau. Sehr, sehr entspannte Flüge eigentlich. Der Rückflug von Palermo. Das war auch so eine kleine Maschine, relativ.
Also diese mit zwei rechts und zwei links neben dem Gang?
Nein, so. Noch crazier. 3 rechts, 2 links.
Was? Ja. Das habe ich noch nie gesehen.
Ich so, ey, hat das...
Das ist ja wie im Bundestag.
Ja, ich so, ist das nicht ein bisschen so irgendwie auch statisch schwierig, so, weißt du, wenn einfach rechts mehr Leute sitzen. Aber egal, die machen das halt. Ey, und wir sind da hochgegangen und da hatte ich wirklich so ein Gefühl, Nahtod. Ey, es hat so gewackelt und dann biegt der noch so übers Meer direkt, also geht hoch übers Meer und es ist so, alles wackelt.
Durchfall, wenn ich höre.
Ey, und ich so, fuck, ich hab's dann natürlich weggegrinst, ne, weil man die Kleine natürlich, die ist voll feiert, die so,
geil, Hamburger Dom
und so. Und man denkt so, alter Shit, und dann ging es später. Aber passend zu Palermo, ey, Bro, ich bin wirklich in Istanbul Auto gefahren, in Izmir, in der Türkei allgemein sagen die Leute, ey, ist verrückt, Digga, was da in Palermo los ist, denkst immer, macht er nicht, macht er.
Ja.
Ich habe einfach so einen krassen Crash fast gebaut, weil so ein kleiner Lastenwagen in so einer kleinen Stadt, ey. Ich
so ein dreirädriger.
Ja, ich so, hallo, rechts vor links, das hat den Gang, boom, der schießt an mir vorbei, ich eine Vollbremsung. Und ansonsten auch, es ist von allen Seiten Autos, werden einfach Spuren aufgemacht, Verkehrsregeln gibt es nicht. Sie gelten nicht.
Es gibt ja diese YouTube-Videos.
Hör auf daran zu glauben, sie gelten nicht.
Es gibt doch diese Livestream-Videos von italienischen Straßenkreuzungen oder auch indischen Straßenkreuzungen,
ja,
die du reinziehen
Russland
kannst.
Auch, ja. Wild. Ey, Christian.
Unfassbar.
Danke für dein Interesse, auch wenn es geheuchelt war. Kommen wir zu dir.
Ach so, Christian. Aber die Hälfte habe ich doch schon erzählt von der USA-Tour.
Wunderschöne ja. USA-Tour. Nochmal vielleicht deine Highlights ein bisschen. Oder wie geht es dir grundsätzlich? Dann kannst du ja auch nochmal das anschneiden.
Und mir geht's gut. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich tatsächlich auch mal wieder ganz gerne länger unterwegs war. Ich bin normalerweise so der Typ, wenn ich in Deutschland oder Europa, wenn wir touren, ich will nach 3-4 Tagen nach Hause. Nicht, ja. weil ich die Konzerte doof finde, das liebe ich. Ich
die
liebe
Leute die, findest du doof, hat es genau. mir auch schon gesagt. Genau.
Ich liebe die 2 Stunden auf der Bühne, aber dieses Reisen und weg von zu Hause sein und
ne? Das war nur in meinem Kopf gerade.
Ich trinke jetzt erstmal genüsslich meine Cola, während du in deinem Intervallfasten Wasser
suppelst. Das war nur in meinem Kopf gerade. Das will ich hier auf jeden Fall nicht sagen.
Soll ich Autotune auf das machen, was in deinem Kopf war?
Digga, in meinem Kopf läuft schon seit einigen Jahren Autotune. So, erzähl. Genau, du magst das, wenn du, ja.
Ne, ich bin normalerweise tatsächlich einfach nicht so gerne weg. So, und in den USA waren einfach die Eindrücke so viel andere neu. Das, du hast immer noch, ich sehe dein Kopfradio, ich sehe es.
Ey, ganz kurz, was auch schon erwähnt wurde in den Kommentaren. Ja. Du schuldest uns noch dieses Nightliner-Video. Hast du es aufgenommen, dass du es mal in die Story packen kannst oder hast du es einfach vergessen, weil du auf deine Zuhörerschaft scheißt?
Nee, ich hab das. Ich suche nachher einen VW-Bus hier in der Straße, breche ein und lauf einmal durch.
War das geil, der Nightliner?
Da war, ja, also sagen wir so, im Verhältnis zu dem, was wir hier kennen, geht so. Ist halt, das ist ein bisschen alles mehr Oldschool, ein bisschen mehr Rock'n'Roll-Car, nur halt anders.
Aber sag genau. mal, wie viele Kilometer habt ihr mit Bus weggehauen?
Boah, ey, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht.
Das wäre doch mal spannend. Das, ich meine, ihr wart überall, oder?
Ich würde sagen, ich rechne das nach und füge das hier ein. So klein Moment,
edit. Genau, so wie dieses Nightliner-Video, was du hier auch reingefügt hast.
Genau, ich füge auch gleich das Nightliner-Video hier noch mit in den Ton.
So, ich habe hier gerade mal nachgeschaut. Wir sind insgesamt 7400 Kilometer mit dem Bus gefahren. Und zurück zum Podcast.
Das ist so schwierig, da Highlights zu nennen. Dieses Land ist so groß. Ja. Aber es gibt so ein paar...
Ach krass, das ist groß, weil ich hätte es mir ein bisschen also kleiner vorgestellt. Aber gut, dass
nein, das Land ist so groß, es ist so unglaublich anders, wenn du dir nur die Küsten reinziehst. Ich meine, du kennst New York und L.A., du warst auch in beiden Städten, oder?
L.A. war ich nicht, New York und Seattle war ich.
Genau, guck mal, L.A. ist so, keine Ahnung, 70 Kilometer breit und flach und ein völlig anderer Film als Manhattan. Ja. Und das ist... keine Ahnung, 3-4.000 Kilometer auseinander und das ist das gleiche Land, aber es ist völlig anders. Ja. Und natürlich könnte ich jetzt mit irgendwelchen Highlights kommen. Natürlich war es geil, im Roxy zu spielen in L.A., wo die ganzen Roses ihre Baby-Steps gemacht haben. Und so. Ist geil. Und wir hatten krasse Gäste, irgendwelche anderen Mucker, aber diese menschlichen Sachen bleiben hängen. Eins der geilsten Highlights war in Phoenix haben wir gespielt. 43 Grad im Schatten war es übrigens, ja. tagsüber, alter Verwalter. Dafür 15 Grad drin mit Klimaanlage, super, ich liebe Klimaanlage.
Wie ja, überall, ne?
Und Alice Cooper war da.
Geil.
Weil,
stimmt, das hattest du erzählt.
Genau, eine unserer Support-Bands war Bisto Blanco, die Band von Alice Coopers Tochter,
ah, okay.
wo ich das Album produziert habe.
Sieht die gut aus?
Ja.
Cool.
Soll ich dir einen Kontakt mal geben?
Weil ich würde gerne International Feature mir mal ranholen.
Ja, kannst du machen.
Mit Bisto Blanco. Ja. Also hatte ich überlegt.
Aber nur, wenn sie gut aussieht. Das ist deine Benchmark.
Nein, es geht mir da auch nur wieder ums Missionieren, wie am Strand in Italien. Ja. Ich werde mit ihr...
Die Scharia-Polizei.
Fragen, so, genau. Okay, genau. Cool. Und dann?
Nee, und das Highlight war tatsächlich, in Phoenix kam dann Alice Cooper mit Frau und noch diverse andere Leute aus der Cooper-Familie. Und das war sehr schön. Und die sind am nächsten Tag nach L.A. auch gekommen, weil Alice Cooper sowieso nach L.A. musste, weil die hatten direkt neben dem Roxy in der Rainbow Bar, ist ja auch so ein historischer Fleck, wo Alice Cooper in den 70ern schon die Hollywood Vampires, seine Trinkgesellschaft, gegründet hat, die ja okay. jetzt eine Band sind mit Johnny Depp und Joe Perry. Da hatten die so eine Benefizveranstaltung, weil die so ein Coveralbum gemacht haben für Kinder, Benefizalbum. Das heißt, er war nochmal bei der LA Show. Und nachdem Bisto Blanco gespielt haben, bevor wir gespielt haben,
ist er gegangen.
Genau. Nee, war ich nochmal kurz in dem Backstage von Bisto Blanco und hatte ein Bisto Blanco Shirt an, wo Calico, seine Tochter, drauf war. Ja. Und
die heißt Calico.
Calico, geiler Name. Calico ist ja die gefleckte, dreifarbige Katze. Digga. Also eine Calico-Katze ist ja die schwarz-weiß-rote Katze. Und er redet mit mir ein unglaublich bedachter, ruhiger, unamerikanischer Typ. Also ja. Der ist nicht so, yeah, man, I love it und so, sondern er ist so unglaublich bedacht und ruhig in dem, was er sagt, beeindruckender Mensch, wenn er spricht. Und, also wie du.
Aber nur, wenn er spricht.
Sonst sieht er aus wie ein Nein, und der Punkt war, worauf ich hinaus will, was mich so bewegt hat, und das wird eins meiner Highlights bleiben, ich habe dieses Shirt an und er spricht und mitten im Satz guckt er auf mein Shirt und auf einmal verändert sich sein Blick und er sagt, that's my little girl. Und der Mann ist 76, seine Tochter ist 42. Und trotzdem...
Ach, die ist 42?
42,
ja. Ach so, ja. Man muss ja nicht mit jedem Feature machen.
Also ich lasse das jetzt einfach mal so stehen. Und worauf ich hinaus will...
Das ist so scheiße.
So ein Klischee.
Okay. Na, egal. Wie lange geht noch die Story?
Worauf ich hinaus will, dass dieser Moment, der hat mir so gezeigt, ey, wir sind alle auch nur Eltern und Kinder. Mm. So, egal wie alt wir sind. Ich versuchte hier gerade mein Herz auszuschütten über eine Geschichte, die mich emotional...
Cool, ey, das ist auf jeden Fall für alle Eltern, wir sind Eltern.
Okay, okay. Soll ich den Punkt nochmal zu Ende bringen?
Ja, bitte.
Du kannst dich gerade nicht drauf konzentrieren.
Doch, ich bin da.
Möchtest du vielleicht erst was sagen, Swiss?
Nein, ich höre doch. Bitte ganz
was hast du denn gestern geraucht?
Ganz einfach weiterreden, bitte.
Ich möchte euch hier den folgenden Lachanfall von circa 75 Minuten ersparen, bis zu dem Punkt, wo wir die Folge weiter aufnehmen konnten. Um das Ganze nochmal ganz kurz abzuschließen. Ja, es hat mich sehr beeindruckt, als der große Rockstar Alice Cooper vor mir steht, seine Tochter auf meinem Shirt entdeckt und sagt, that's my little girl. Das wird eins meiner emotionalen Highlights der US-Tour bleiben. Und jetzt suche ich mal ganz kurz, ich muss 75 Minuten nach vorne spulen, wo der Lachanfall aufgehört hat. Warte, ich glaube, ich habe es gefunden. Da, es geht weiter mit dem Podcast.
Was mich interessiert, man nimmt sich, oder mir geht es ja oft so, man kommt in diesen Städten an und sagt, oh, geile Stadt. Ich würde mir gerne das und das und das reinziehen. Am Ende denkt man sich, scheiß drauf, ich bin ein bisschen krank, ich habe schlecht gepennt, ich penne jetzt nochmal, ich will zum Sport, bla bla bla. Am Ende siehst du immer wieder nichts.
Nichts zu sehen.
Ist so, ne?
Das ist
und das
Ding.
Ist doch scheiße.
Ja, man geht halt auf Tour und nicht in Urlaub, nicht auf Reisen.
Und das ist,
man bereist die Welt und sieht sie nicht.
Du bist auf Welttournee, ne, wie diese ganzen, keine Ahnung, wie die Chili Peppers und so dieser Welt. Und dann bist du, ey, in USA-Tour, dann bist du fertig, fliegst du rüber, machst du eine Japan-Tour und du siehst einfach nichts, außer mal irgendein Restaurant 30 Meter von der Location entfernt.
Das ist halt so dieses Ding, dass man denkt so, naja, okay, dann musst du halt irgendwo wiederkommen für einen Urlaub. Und natürlich, die Leute fragen mal, warum baut ihr nicht mehr Off-Days und so ein? Denkst du, ja, kann man machen, aber ihr dürft alle nicht vergessen, an jedem Off-Day zahlen wir Geld für einen Bus. Wir haben $50.000 für einen Nightliner gezahlt. Wir müssen unsere Crew zahlen und alle... Und wir hatten, keine Ahnung, wir konnten meistens erst um 5 Uhr, 6 Uhr morgens losfahren in die nächste Stadt, weil es nicht ist wie in Deutschland, dass du schon morgens um 6 irgendwo vor der Halle stehen kannst, sondern gerade in L.A., da darfst du erst um 14 Uhr vorm Roxy da parken, sonst zahlst du $400 die Stunde oder so ein Scheiß. Also völlig wahnsinnig. Das heißt, du kommst in der Stadt an, es wird ausgeräumt und wir haben vielleicht 1-2 Stunden für Sightseeing.
Krass.
Das Einzige, wo wir uns Zeit genommen haben, da waren wir früher auch in der Stadt und da sind wir extra ganz früh aufgestanden, war Manhattan, damit man da einmal rumlaufen kann. Ansonsten L.A., ich bin eine Stunde durch L.A. gelaufen. Ja. Und das Einzige, was ich gesehen habe, wir hatten 2 Off-Days in Nebraska, wie du weißt. Ja. Und wir waren in Albuquerque.
Geil.
Wollten eigentlich nochmal zu Walter Whites Haus fahren, aber da haben die inzwischen einen hohen Zaun rumgebaut. Das heißt, ich habe Albuquerque nochmal kurz 2 Stunden gesehen. Aber das war auch so heiß, dann gehst du auch wieder ins Hotel. Das
ist krass.
Also wir waren in den USA und ich hab kaum was gesehen. Leider.
Und ganz kurz Frage, wie waren die Flüge?
Gut.
Chillig?
Ja, die waren tatsächlich gut.
Echt?
Ja.
Oh, cool.
Also zum Glück. Ich bin du weißt, wir haben ja über Flugangst gesprochen.
Ich hasse es. Ja. Ich hab's auch wieder jetzt. Und es wird auch nicht besser. Ich habe das Gefühl, es wird eher
schlechter. Es ist schlimmer.
Deshalb, so.
Also wie gesagt, der Moment, wo ich Drogen nehme, sind dann die Flüge.
Ja, und das hilft dir aber.
Ja.
Krass. Ja.
Also es ist nach wie vor nicht angenehm, aber das Sterben wird mir egaler.
Okay, ja, ja.
Es ist wirklich so.
Ja, ja, nee, ich kann es nachvollziehen.
Obwohl das tatsächlich ja dieses, wir haben schon mal drüber gesprochen, ich habe selber, wäre ich alleine auf der Welt, hätte ich gar nicht so Angst zu gehen, dann ist es halt vorbei. Aber dieses Papa-Sein und zu wissen, ey, das Leid, was man erzeugt, wenn man weg ist, das ist das, was mir Angst macht.
Ja, jemand allein zu lassen. So weit kommt der Gedanke bei mir gar nicht. Es ist so purer Überlebenstrieb, merke ich dann. Ich so, und vor allem.
Aber gehst du in Achterbahn und sowas?
Nie.
Ja, ich auch, ich hasse das.
Also, noch nie in meinem Leben.
Fühlt sich für mich genauso
an. Ich war in der Wilden Maus.
Schlimm.
Ja, gut, Wilde Maus mache ich, aber alles mit Loopings und diese Falltower.
Wilde Maus mache ich auch, aber nicht auf dem Dom.
Ey, diese Falltower und so, weißt du, noch nie gemacht. Und das ist genau das Thema, dieser Kontrollverlust, weißt du? Also Autofahren viel gefährlicher, aber...
Aber du sitzt da trotzdem vorne.
Und sitzt und bist auf dem Boden.
Ich würde ja gerne mal, ein Freund von mir, mein Kindergartenfreund Johannes, ist Langstreckenpilot inzwischen.
Hol den doch mal rein.
Ja, ich würde total gerne mal mit dem fliegen, da mal auf dem Jumpseat da, wie die heißen, vorne im Cockpit. Vielleicht verliere ich einmal irgendwie mehr diese Angst, wenn ich es mal vorne sehe, weil dieses...
Das kommt ja auch noch
dazu. Du siehst ja nichts, was abgeht.
Du bist in so einem Rüttelkasten, guckst raus, ja. Okay, Wahnsinn. Ansonsten, Christian, gibt es noch etwas, was du mit uns teilen möchtest? Ich bin sicher...
Ja, ich möchte tatsächlich nochmal auf deinen Song mit Ingo Hanf zu sprechen kommen.
Oh.
Weil als du mir vor 2 Wochen erzählt hast, ja, ich war hier in Hiddensee und so und dann Berlin hab was gedreht, ich wusste ja nicht, worum es geht und wir haben nach dem Gespräch auch aufgelegt,
weil man, und das kann man vielleicht auch sagen, weil wir uns privat wirklich
nicht voneinander interessieren.
Auch gar nichts zu sagen haben. Was soll ich dir denn privat noch sagen?
Wir wissen einfach schon alles. Wir haben in diesen langen Sommernächten einfach uns alles erzählt.
Und wir wollen nicht mehr wissen voneinander. Okay, erzähl mal.
Aber dieses Nicht-Wissen-Wollen ist auch eigentlich eine gewisse Form von Entspanntheit in jeder Beziehung.
Buddhismus ist das. Ja. Ich will es gar nicht wissen. War in der Schule auch bei mir sehr gut. Ich habe immer gesagt, ich bin ein buddhistischer Schüler. Ich will das alles gar nicht wissen.
Gibt es auch eine Buddhismuspolizei eigentlich?
Hoffentlich.
Die für ein bisschen mehr Entspannung sorgt?
Hoffentlich.
Eigentlich wäre es ganz schön.
Hoffentlich.
Also die würde ich gerne an viele Stellen schicken. Nee, pass auf. Du hast von Hiddensee erzählt, irgendein Solo-Ding. Ich so, okay. Paar Tage später wird mir dann ein Reel angezeigt. Das Ding, wo ihr da am Strand seid und wo du dann hinten mit Martin durchläufst. Und ich sehe Ingo. Erstmal sehe ich Ingo, er erzählt irgendwas von einem Song. Ich so, geil, Ingo, Mann. Ingo Mann nennen wir ihn immer, warum auch immer. Und dann läufst auf Martin und du hin. Ich so, what? Und dann hat sich das zusammengefügt. Und ich kenne ja Ingo schon seit 2013. Wir waren 2013 das erste Mal mit Subway to Sally auf Tour.
Okay.
Auf deren Eisheilige Nächte Tour. Und dann 2016 nochmal waren in Kontakt. Ich habe ja auch für Subway auch schon Songs mitgeschrieben und so weiter. Und sind mit der Band seit langem befreundet. Ich mag Ingo sehr, sehr gerne.
Ja.
Und ich habe auch vorgestern mit ihm telefoniert. Er meinte, ey, wollen wir mal sprechen? Er wollte mir nochmal die Geschichte selber erzählen zu dem Song. Und habe ihm auch gesagt, dass ich es im Podcast thematisieren möchte. Und ich erzähle natürlich nichts, was ich nicht erzählen darf, sondern das, was öffentlich ist. Alle wissen, es hat er auch gesagt, Ingos Sohn ist verunglückt vor ein paar Jahren, war ein großer Swiss-Fan. Und so seid ihr irgendwie zusammengekommen. Und ich muss wirklich sagen, ich liebe ja solche Songs. Ich liebe solche Auseinandersetzungen, auch gerade mit eurem Schicksal, dass er dich kontaktiert hat zu Zeiten, wo dein Papa gestorben ist, wo natürlich so eins zum anderen kommt. Aber das ist wirklich harter Tobak. Und gerade Ingo zu kennen und dieses Thema, ein Kind zu verlieren, was wir gerade eben ja auch wieder hatten beim Fliegen, das geht bei mir immer so, so tief. Und ich weiß gar nicht, ob ich den Kuchen hier jetzt anschneiden möchte. Ich wollte nur das nochmal thematisieren, um Danke zu sagen an dich und an Ingo, weil ich solche Songs einfach... Die nehme ich unglaublich mit und ich bin dankbar dafür, wenn so eine Auseinandersetzung mit so einem Thema stattfindet, weil es auf der anderen Seite vielleicht auch vielen hilft, die gar nicht in der Lage sind, das so auszudrücken. Und das finde ich gut und wichtig.
Ja, danke erstmal. Also auch wieder Eric hat uns connected, ne? Also er war schon öfters, glaube ich, hier.
Eric Burton. Der war übrigens auch bei unserer Show in L.A. Und der hat mich ja auch mit Calico Cooper zusammengebracht. Und
okay, hier, also war er durch Zufall gerade in den Staaten?
Genau, der ist ja immer einmal im Jahr da.
Genau.
Also ihr seht schon, Eric Burton ist Dreh- und Angelpunkt
Schwebt
von vielen Sachen, die
Podcast,
wir machen.
Podcast, genau. Ja, ja. Und Eric hatte mir halt von
auch ihm... Ganz, sorry kurz, auch ohne Eric wären wir auch nicht beim ESC gelandet.
Stimmt, hast du auch
so
erzählt.
Also so viele, sorry.
Ganz, Eric ist ein geiler Typ.
Danke Eric, wenn du zuhörst, tut er
ja,
dir bestimmt.
Großer Eric Fan. Eric ist wirklich ein guter Typ. Und der hat, genau, Ingo mit mir connected, also meinte, ey, ich habe hier jemanden von der Band Subway to Sally, der Ja, der seinen Sohn verloren hat vor ein paar Jahren auf tragische Art und Weise und der möchte daraus ein Projekt machen. Ne? Also der Sohn hat doch zum Ende hin Sachen produziert, also und Musik gemacht. Genau, hat auch, ich weiß jetzt nicht, ob er ein großer Swiss-Fan war, aber er hat auf jeden Fall auch Swiss gehört.
Hat Ingo auf jeden Fall gesagt, dass du zu den Lieblingskünstlern.
Ja, die Mama hat mir auch tatsächlich an unsere E-Mail-Adresse geschrieben. Das hat Pat mir weitergeleitet und meinte, dass sie ganz oft bei meiner Musik geschrien hat, das ist zu laut. Und ach, süß. Ja, und das hat mich schon sehr berührt, auch wie Ingo das erzählt hat und diese der Gedanke dahinter.
Stimmt ganz kurz, der hat Musik gemacht, der so viel so Trap-Kram und das verarbeitet Ingo auch in den Songs mit.
Genau, er guckt, dass das auch sich auf jeden Fall in die Richtung und dass es halt irgendwie Themen sind, die ihn ne, die sozusagen auch seinen Sohn betroffen haben und genau dieser Gedanke Berlin am Meer halt die Hoffnung oder das Hoffen auf etwas, was eigentlich vermeintlich irgendwie nicht eintreffen wird, gleichzusetzen mit, ja, vielleicht liegt aber auch irgendwann Berlin ja am Meer, weißt du, so. Und das fand ich ganz schön und es hat mich natürlich auch in einer Zeit meines Lebens irgendwie erwischt, wo mein Vater jetzt nicht frisch gestorben war, aber so ein Dreivierteljahr war er weg und ich weiß nicht, manche können es nachvollziehen, wenn es einem passiert ist, das ist ja nie ganz weg und es kommt meistens danach auch erstmal sehr viel doller als vorher, also es war bei mir so, wenn dann dieser Moment ist, wo es klar wird, ey, der wird sterben und man geht hier die letzten Schritte zusammen und dann kommt die Beerdigung und dann ist ja auch ein wahnsinniger Orga-Kram.
Erstmal Überlebensmodus, bevor du trauern kannst.
Genau, und du kannst es gar nicht so sehr. Du bist dann auch erstmal, also als er gegangen ist, war auch erstmal irgendwie eine Last abgefallen. Also, weil ich wusste, wie sehr er gelitten hat zum Ende und weil ich wusste, dass das nicht das ist, was er wollte. Aber ich das Gefühl habe, er war irgendwie erlöst und meine Mama war ja auch mit ihm im Hospiz und hat da gewohnt und sie ist auch einfach ja auf dem Zahnfleisch gegangen. Ne? Es war so rührend, sie hatte, wenn sie da mal eine Nacht nicht da geschlafen hat, weil er hat halt, du kriegst ja, wenn du nah am Tod bist, kriegst du so ein Rasseln beim Atmen auch. Mhm. Und die konnte da de facto nicht schlafen und alle Pflegerinnen in diesem Hospiz haben auch gesagt, gehen Sie mal nach Hause. So, sie tun niemandem Gefallen und sie konnte nicht. Ne? Sie hat das Gefühl, sie lässt ihn im Stich und hatte dann immer ein ganz schlechtes Gewissen.
Man verpasst den Moment vielleicht.
Ja, und sie hat immer ein ganz schlechtes Gewissen ihm gegenüber. Und genau, und in diesen Momenten, dann ist, und bei mir war es ja krass. Also bei meinem Vater ging es los, das war ich weiß noch, die Diagnose bekommen haben wir, ich glaube, das war Ende Juni 22 und da war ich auf Tour, das weiß ich noch wie heute, beim Abgeht die Luzi Festival und ich bin aufgewacht und habe gemerkt, dass mein Hüftbeuger, also kennst du dieses hier so am Gesäß, dieser Beuger, der ist ja manchmal zu, ich kenne das noch viel vom Fußball und so weiter und so fort, als wenn der überzogen wäre. Ich dachte, oh, was ist das
denn? Hast du erzählt damals, dass du so Schmerzen beim Laufen und
all das. Genau, und dann habe ich ja mein Papa angerufen und erst meine Mutter aus Versehen und dann habe ich ihn angerufen und dann hat er es mir halt gesagt und dann habe ich meine Mutter angerufen und dann haben wir tierisch geweint am Telefon und dann bin ich in Nightliner, weiß ich noch, und bin hinten in meine Koje und hab so meinen Kopf unter die Decke und musste so weinen und ich wollte nicht, dass das irgendjemand sieht, so. Genau, und ab dem Tag war es furchtbar, meine Hüfte, ich konnte nicht mehr gehen. Ich habe eigentlich diese ganze Sommersaison, die brachial waren, also wir hatten wahnsinnige Shows, habe ich komplett, ich konnte nicht schlafen, weil es so wehgetan hat, nur auf Schmerzmitteln, also. Und ab dem Tag, wo er gegangen ist, er hat es aufgehört. Und dieser Muskel wird auch, hat mir ein Physio, den ich kenne, einen sehr guten, hat mir gesagt, das nennt man auch den Seelenmuskel. Also auch da wieder die Psyche, die also sich...
rein psychosomatisch.
Das auch, ne? Und bei meinem Vater, das war das Krasse, ging es auch los, die Symptome, die am Ende dann auf diesen Weg geführt haben, an der Leiste. Die dachten, er hat den Leistenbruch, ne? Und
das ist ja super weird.
Genau, und es ist also, als wenn ich das dann auch übernommen habe, dieses Kreuz, und das irgendwie mit ihnen zu tragen. Keine Ahnung, wie auch immer man das auslegen will. Ich will nur sagen, dann ging halt so ein Überlebensmodus los, ne? Und man steht diese Zeit durch und man versucht, füreinander da zu sein. Und eigentlich hat man erst danach Zeit zu trauern und das zuzulassen. Zum Beispiel am Samstag war der Geburtstag meines Papas gewesen, dann sind wir zum Grab gegangen und danach essen. Und ich habe das wieder gemerkt, ich kann, wenn andere dabei sind, überhaupt nicht am Grab mich darauf einlassen und
verstehe ich,
da sein. Also es, ja. ich kann das wirklich alleine oder mit Hermine. So, weil mein ja, Papa hat,
ein Hund, klar.
Mein Papa hat Hermine auch total geliebt, so, und das war rührend. Das weiß ich noch, der hat einmal so, immer habe ich gefragt, ja, kannst du Hermine nehmen? Ich bin unterwegs, und er so, oh nö, und oh nee, stressig. Und dann hat er sie genommen, und die haben sich so gut verstanden, und dann hat danach aber Wizzy sie genommen, und Wizzy wohnt ja auf dem Kiez. Und dann ist mein Vater stalkermäßig, auch der geht ja, ist ja viel spazieren gegangen hier im Viertel und so, ist er extra ein bisschen über den Kiez geschlendert, weil er gehofft hat, Hermine zu sehen. Richtig süß. Und ja, und danach kommt halt diese, ich habe jetzt mega lang ausgeholt, entschuldigt bitte. Danach kommt halt eigentlich erst die Zeit, wo du das verarbeiten kannst. Und da hat Ingo mich wirklich mit seiner Geschichte auch erwischt, und es hat mich sehr berührt, und ich will mir das gar nicht, ich will mir das gar nicht ausmalen, was das mit einem Leben macht und was das für eine Wolke für immer auf dich legt, wenn du
die eigenen Kinder zu überleben.
Wenn du dein Kind verlierst. Das ist einfach ja.
Also erstmal grundsätzlich zu dem Ausholen. Ich finde, das ist etwas, was ich genieße an diesem Podcast, dass wir hier so lange ausholen können, wie wir wollen. Ich mache ja jetzt auch diese Radioshow auf Rockantenne, und das ist das Gegenteil. Da muss ich innerhalb von einer Minute irgendwie versuchen, es auf den Punkt zu bringen, und es soll unterhaltsam sein. Das ist auch völlig okay. Radio ist Unterhaltung. Es ist ja nicht NDR Info. Zwei Gedanken dazu, wo du sagst, Berlin am Meer. Und das finde ich wieder interessant, wie verschieden man das interpretieren kann. Ich habe das so interpretiert. Ich dachte so, Waterworld, ja, steigende Fluten, Klimawandel. Irgendwann liegt Berlin halt am Meer.
Ja.
Weil das Wasser steigt. Und das war für mich die Metapher für Zeit wird irgendwann alles lösen. Also irgendwann lässt der Schmerz nach, weil auch irgendwann, keine Ahnung, irgendwann liegt auch Berlin am Meer. Es war für mich so ein Symbol für nicht die Ewigkeit, aber für eine ganz, ganz lange Zeit.
Ja.
So,
ja,
ich habe das ganz anders gesehen.
Das steckt da, also das ist ja das Schöne an Musik, ne? Also verstehst du, es gibt zum Beispiel auch, also jeder macht aus Musik etwas für sich selber, ne? Und das ist, da
zum Glück
sind wir dann auch wieder bei der Diskussion, kann man den Künstler von der Musik trennen, weißt du? Also kann man Michael Jackson noch hören, und ich sag halt immer ja, weil ich das Gefühl habe, ja, dass, also egal wie jemand menschlich war.
Kann man Lanza noch hören?
Die Lanza, ein paar geile Songs, die einfach stramm nach vorne gehen, wenn man mit den Jungs mit dem Bollerwagen unterwegs ist. Lanza ist nicht rechts. Ist einfach geile
Deutsche
geile Mucke, wir haben ja nicht so viel davon. Und entscheidend ist doch immer auch, was man selber daraus macht. Ich habe zum Beispiel einen Song, ey, du wirst jetzt bestimmt lachen, einen Song, bei dem ich instant...
Ich lache nicht, wenn instant, du einfach Sachen erzählst, die sich bewegen.
Instant das machst du. Weine fast, wenn ich den höre, ist von Joji. Kennst du Joji?
Nee.
Alter, der hat so einen, der ist riesig. Der hat A Glimpse of Us. Mhm. Und der lief irgendwie zwei, dreimal, bin ich auf den gestoßen, als ich so die Phase, nachdem mein Vater gegangen ist. Und ich weiß noch einmal, als ich zu deinem Benny nach
Buxtehude
gefahren bin, um sozusagen die Mix-Finalisierung mit ihm zu machen, habe ich diesen Song gefunden. Mhm. Und seitdem, wenn ich diesen Song höre, der bewegt mich so unglaublich. Er geht eigentlich eher um eine Trennung zwischen zwei Menschen. Müsst ihr euch mal anhören. Joji, Glimpse of Us.
Glimpse of Us.
Ey,
wie schreibt man Joji?
Joji.
Ah ja, Joji.
Okay. Mhm. unglaublicher Song, der ein richtig, also mich nimmt der unfassbar mit. Und das ist halt das Krasse an Musik und ne, dass jeder etwas für sich draus machen kann und dass jeder für sich irgendwie da ein anderes Feeling hat. Und ja, und so ist es halt auch bei dem Song, ne? Und für mich geht der Song darum, dass es diese naive Hoffnung gibt, dass wir uns vielleicht irgendwann wiedersehen.
Naja, das ist tatsächlich, ich habe einen ähnlichen Song gemacht für Lord of Lost, der heißt, und du weißt, ich bin kein gläubiger Mensch, ich bezeichne mich als Agnostiker und ich, ganz rational gesehen, glaube ich nicht, dass irgendwie es ein Nachleben gibt, wo wir uns alle wiedersehen oder wir auf die Welt kommen. Aber trotzdem hat man irgendwie diese Hoffnung, gerade in schmerzvollen Momenten. Man sagt ja immer, im Schützengraben gibt es keine Atheisten. Und ich habe diesen Song gemacht, See You Soon, der genau das sagen soll. Also das ist, der eigentlich diese Hoffnung ausdrückt, vielleicht ist es ein, wir sehen uns bald wieder, statt ein Leb wohl oder stirb wohl für immer. Und ich will jetzt auch gar nicht zu tief, wollte noch eine Sache tatsächlich sagen, an die ich denken musste und vielleicht habe ich es auch schon mal in einem Podcast erwähnt, weil wir häufig über das Thema Kinder gesprochen haben. Aber vor vielen Jahren inzwischen ist es so, dass jemand aus dem Lord of Lost Fankreis auf mich zukam, wo ich ein Pärchen, die auch ein Kind hatten, was ungefähr in dem Alter war, in dem Alter, in dem Mika jetzt ist, 13. Und auf einmal meldet sich die Mama bei mir, weil wir hatten irgendwie einen guten Kontakt, die war auch so in Fanclub-Kreisen immer dabei und sagte, ey, mein Sohn ist gestorben. Einfach so mitten in der Nacht, der war morgens einfach kalt. Und man wusste einfach nicht warum, inzwischen weiß man es, aber es ändert nichts an der Sache.
Willst du das sagen? Also
der hatte irgendeinen unentdeckten Herzfehler oder sowas. Falls ich das jetzt falsch wiedergebe, sorry, aber irgendwas, was man nicht wissen konnte. Und seitdem ist es so, diese Geschichte, obwohl das gar nicht meine engsten Freunde waren, sondern eben Leute, die ich aus dem Lord of Lost Kosmos kannte, seitdem ist es so, ich kann nicht ins Bett gehen, ohne einmal in das Zimmer von Mika zu gehen und ihn einmal anzufassen, ob er warm ist oder ihn atmen zu hören. Mhm. Weil ich denke, vielleicht verpasse ich den Moment, wo gerade was Schlimmes passiert und ich könnte genau in dem Moment einen Unfall, einen Krankenwagen rufen. Es ist völlig psychopathisch und fast schon abergläubisch, aber ich kann es nicht ohne.
Ich kann das total verstehen. Ich, auch manchmal, wenn ich nachts nach Hause komme, gehe ich ganz nah an sie ran und höre, ob sie atmet.
Ja, das ist crazy, ne?
Weißt du?
Gerade in den ersten ein, zwei Jahren, wo es diesen plötzlichen Kindstod gibt, wo man immer schaut.
Ja, Digi. Ansonsten müssen wir natürlich heute für die Leute, wir nehmen den Podcast am Montag auf, wir haben den 7. Oktober, das Massaker der Hamas in Israel, auch auf dieses Elektrofestival, wo sehr viele gestorben sind.
Vor einem Jahr ist es jetzt,
ne? Jährt sich, gleichzeitig muss man natürlich sagen, dass man auch ein bisschen aufpassen muss, dass diese Opfer nicht zu einer Randnotiz werden, weil auch in Gaza sind mittlerweile 40.000 Leute gestorben, auch unfassbar viele Kinder. Im Libanon sterben auch gerade sehr, sehr, sehr viele Unschuldige.
Die Leute fliehen inzwischen nach Syrien. Sieh dir das mal rein.
Im Westjordanland ist seit Kriegsbeginn auch, hat die israelische Armee 700 Menschen umgebracht. Und ich bin einfach an so einem Punkt, also ich bin ja grundsätzlich, ne, bin ich ja absolut, also ne, Israel, das ist ganz wichtig, dass dieses Land gibt, dass die Menschen da sozusagen eine Heimat gefunden haben. Auf der anderen Seite und dieser Hamas-Anschlag und natürlich sind mir diese Hamas und diese ganzen, wir reden ja auch von diesem politischen Islam, ne, denn die iranischen Mullahs da und so weiter und so fort und auch die Hisbollah und so, die sind mir viel, viel ferner. Ne?
Genau, also da nochmal für draußen ganz wichtig, bitte nicht verwechseln Moslems und politischen Islamismus.
Genau,
ne? Also das muss man unterscheiden.
Darüber haben wir geredet, die sind mir ganz fremd und mit diesen Leuten will ich nichts zu tun haben, nicht da, auch hier nicht. Also ne, auch Leute, die auf die Straße gehen und wenn der Iran Israel bombardiert hat, das feiern, denke ich auch, Bro, dann geh doch in Iran. So, verstehst also du? Also ganz kurz, um das einmal zu beenden, aber man muss einfach gerade sagen, dass Israel halt auch massive Kriegsverbrechen begeht. Ne? Also
Das macht dich nicht zum Antisemiten, wenn du das
sagst. Nein, ich finde, auf der anderen Seite, man kann nicht sagen, ne, und das ist, wie das Wort Genozid mittlerweile einfach entwertet wird, weil ein Genozid ist, wenn du ein Volk bewusst auslöscht. Ja?
Genau, das ist strategischer Völkermord bis auf den letzten.
Genau, und das macht meiner Meinung nach Israel nicht, und das ist auch nicht ihr Interesse, aber sie scheißen halt komplett auf die Kollateralschäden von, also du willst einen hochrangigen Hezbollah-Kommandeur erwischen und dann ist es dir egal, ob da 200 Zivilisten sterben.
Eine Schule, ja.
Sie machen auf jeden Fall, begeht Israel auch Kriegsverbrechen. Und ich habe einen krassen Satz gehört, da ging es um diesen Konflikt. Und da sagt einer, meinten so, ja, gibt es denn gar keine Empathie für die andere Seite? Und dann sagt er,
was ist denn die andere Seite?
Genau, naja, die andere Seite ist, muss man ja schon sagen, ne? Also du hast die Hezbollah, die Hamas und dann hast du Israel, du hast den Iran, genau, und
aber so weiter. Wen meinte er mit der anderen Seite, meine ich?
Allgemein in diesem Konflikt, okay, gibt es gar keine
also jeweils aus der eigenen,
Tiefe okay, die andere Seite. Und da sagt er eine sehr schlaue Sache. Er sagt, die sind im Krieg. Die Grundvoraussetzung des Krieges ist die, dass ich die Empathie für meinen Gegenüber natürlich ausstelle. Ne? Und so passieren diese ganzen Entmenschlichungen im Krieg, auch wenn wir das Massaker von Butscha und so weiter und so fort sehen und wenn wir sehen, was die Hamas gemacht haben, wenn wir sehen, was israelische Soldaten zum Teil machen. Und dieses Ausschalten können der Empathie, ne? Also dieser Hass, der in diesem Bereich, ne? Also diese, wenn du im Gazastreifen groß wirst, hast du einfach Israelis und damit hast du auch Juden, weil du das
Teil deiner Erziehung,
so klar. Weil du das auch nicht abstrahieren kannst, dass es einen Unterschied gibt und die Linke in Israel ist eigentlich seit der zweiten Intifada, also seit den 2000ern, wo sie halt wo du als Schulkind irgendwie nicht wusstest, ob ich in den Schulbus einsteige und hochgesprengt werde, da haben sie ja die Mauer hochgezogen und danach hörte das schlagartig auf. Seitdem gibt es auch keine wirklich politische Linke mehr in Israel, weil es sich halt bewährt hat, ey, wir sperren die weg, ne? Und dann haben wir mit denen auch keine Probleme. Und es zeigt sich einfach wieder, also A, dass dieser Krieg und dieser Konflikt, der da gerade herrscht, das Schlimmste für das Klima auf der Welt ist, also weißt du, Krieg ist einfach, abgesehen von allen menschlichen Opfern und Tragödien, die da entstehen, ist das für das, was eigentlich auf Platz 1 der Weltordnung stehen sollte. Nämlich, wir müssen gucken, dass wir dieses Klima noch retten.
Ja, das vergessen alle.
Also wir streiten uns untereinander. Es ist so, als wenn wir auf der Titanic sind, Chris. Ja. Die geht unter und wir beide streiten uns, wer die geilere Kabine hatte. Ja, oder wer, was auch immer, ne, ohne jetzt den Konflikt da zu klein machen zu wollen. Ich will damit nur sagen, Leute, das Wichtigste ist eigentlich, dass wir alle zusammen gerade das Ding deeskalieren. Und es gibt ja auch, also eigentlich müsste jemand jetzt einmal eine Geste der Deeskalation schicken. Zu sagen zum Beispiel, ey, wir schießen jetzt nicht mehr
da zurück. Da hat natürlich der Iran nicht, also das wollte ich gerade sagen, das Wort Eskalation steht halt so im Raum. Ne? Gerade wenn man jetzt sieht, wie auch USA natürlich auf einen Iran-Angriff reagieren. Was du mit dem Klima sagst, das ist natürlich was, das eine ist die Eskalation generell, wo natürlich eine Angst vor einem dritten Weltkrieg herrscht. So wie das da brodelt. Was du mit dem Klima sagst, ist natürlich, musste neulich nämlich auch fast lachen, wo auf Facebook mir angezeigt worden ist, da ging es um diese private Raumfahrt, wo irgendwie ein paar Milliardäre sich da hochgeschossen haben. Und was denn so eine Rakete da so ausmacht. Und ich dachte so, was die sich gerade in Nahost tagtäglich an Raketen und Drohnen um die Ohren ballern.
Tiggi.
Natürlich, ich wollte nicht mit Whataboutism anfangen, von wegen so, und was ist mit den Raketen aus dem Iran? Aber Das ist tatsächlich ein Punkt. Man darf das nicht vergessen, was da eigentlich passiert.
Das ist
für die Umwelt.
Für die Umwelt. Ey,
unabhängig von sterbenden Menschen. Also bitte jetzt halt mich nicht für uns unempathisch. Aber es geht Tiere, ja nicht nur um die Menschen, sterben, die jetzt sterben oder also, Tiere, sondern auch darum, dass auch in 100 Jahren man hier noch leben kann.
Und unabhängig. Es ist ja möglich. Also weißt du, ich meine, Israel hat mit Ägypten einen Friedensvertrag vor vielen Jahren unterschrieben, mit Jordanien, und das hält. Ne? Und die anderen wollten sich ja auch annähern. Man sagt ja auch, deswegen haben die Hamas wahrscheinlich angegriffen, weil aber auch in diesen ganzen Friedens, eigentlich nähern sich die arabischen Staaten und Israel an und man versucht was das zu regeln, aber und das ist ein großes Problem, du hast halt nie die Palästinenser am Tisch gehabt. Und das geht natürlich auch nicht. Ne? Du musst einen Weg finden, auch die Palästinenser an den Tisch zu finden.
Inwiefern waren die nie am Tisch? Da bin ich unwissend. Kannst du mich da aufklären?
Naja, also es war ja schon so, korrigiert mich da bitte, wenn ihr es besser wisst. Und ich bin sicher, das kann man besser wissen. Ich rede jetzt von sehr allgemeinem Wissen. Also ja, es ging ja darum, dass ich glaube jetzt noch die Emirate und auch Saudi-Arabien neue Verträge mit Israel unterschreiben wollten. Und da wird sozusagen ein Miteinander organisiert, aber es wird nie auf den Punkt eingegangen, was ist mit dieser Zwei-Staaten-Lösung? Wie regeln wir das jetzt hier?
Okay.
Und da sind, muss man sagen, natürlich, da sind die Palästinenser einfach immer, die werden außen vor gelassen. Dabei betrifft sie dieses Thema. Und der jordanische, ich glaube, König oder wer auch immer das ist, hat auch gesagt, ey, wir wollen mit euch, auch mit euch Israelis, wir wollen in Frieden leben. Aber Voraussetzung ist, dass wir dieses Thema mit den Palästinensern auch, dass wir die an den Tisch holen und das regeln. Und das wäre durchaus möglich. Ne, und ich glaube, es bedarf jetzt vieler Gesten der Nächstenliebe und des Sagens, ey, ihr habt jetzt auf uns Raketen geschossen, Iran, okay, zum Beispiel, wir machen jetzt nichts. Ne, und das ist halt ein großes Problem, was Israel halt macht, die sind halt gerade im Kriegsmodus und zerschießen alles und wollen die Hisbollah und die Hamas komplett auslöschen, aber sie haben keinen Plan für danach, Diggi. Sie haben einfach keinen Plan, was soll denn danach da passieren?
Ja, ich glaube, da bist, also natürlich, aber ich glaube, mit dem Konzept der Nächstenliebe dringt man da nicht so leicht durch.
Nein, aber das ist ja, ey, also verstehst du? Warum versuchen Drogengangs miteinander nicht in den Krieg zu geraten? Es ist schlecht fürs Geschäft. Und das ist auch auf der Ebene musst du es natürlich irgendwann erkennen.
Auch schlecht für die Waffenindustrie ist natürlich der Konflikt nicht, ne?
Das aber darf man nicht vergessen. Natürlich ist es, wenn 60.000, also auch für die Israelis, 60.000 Menschen nicht im Norden des Landes leben können, weil sie immer beschossen werden. Auf der anderen Seite genau das Gleiche und kein Flieger fliegt. Und du siehst es auch an der Weltwirtschaft. Immer wenn da was Neues passiert, brechen die Aktienkurse ein. Also, ey, wahnsinniges Thema, wir haben drüber geredet. Ich möchte, bevor wir zum Ende kommen, noch eine Sache, weil wir bei Milliardären waren. Hast du mal realisiert, was, das ist mir gerade erst klar geworden, was für ein Schwanz Elon Musk ist, Digga?
Inzwischen leider, ja. Ey, also ich komme ja noch aus Zeiten, wo ich mich gefreut habe, als Elon Musk auf einmal in einer Big Bang Theory Episode auftauchte und damals noch ein echt cooler Typ war.
Digi, der Typ.
Aber inzwischen, also spätestens seit seinem Telefoninterview mit Donald Trump, also vorher auch schon, aber spätestens seit diesem Telefoninterview mit Donald Trump, wo mir nur die Ohren geschlackert. Egal, aber erzähl du erstmal, aber natürlich habe ich das realisiert.
Also, ne, eigentlich diese ganze Silicon Valley Bubble, ne, sind ja eigentlich immer sehr liberale Leute gewesen. Also Silicon Valley Bubble, wenn ihr es nicht wisst, ist das Silicon Valley in
Kalifornien,
in der Nähe von L.A., glaube ich.
Es ist dort irgendwo in der Nähe. Ja.
Genau, das ist die Schmiede aller großen Software- und IT-Konzerne von Microsoft über Apple bis hin zu Tesla. Und die waren eigentlich immer sehr liberal. Die sind jetzt in den letzten Jahren sehr genervt von den Regulierungen, die jetzt kommen. Und
auch Umweltregulierung.
Alles mögliche Umwelt. Und man sagt natürlich auch, ey, guck mal, Unternehmen wie Microsoft und Apple, jeder hat ein Apple und sein Rechner läuft auf Microsoft. Ihr seid zu mächtig. Ne? Also ihr müsst ein bisschen auch Facebook, Instagram, ihr seid zu ein bisschen, ihr müsst euch darum kümmern, dass nicht so viel Hass verbreitet wird und so weiter und so fort. Und diese Unternehmen und besonders die Leute, die dahinter stehen, haben mittlerweile das Gefühl entwickelt von dass sie selber Könige wären.
Die haben aber auch tatsächlich mehr Macht als einige Politiker. Ne?
Genau.
Also ein Twitter-Post von Elon Musk zum Beispiel kann Aktienkurse auf der ganzen Welt einbrechen.
Aber wusstest du, dass er dafür sorgt, dass seine Postings immer 1000-mal sichtbarer sind als alle anderen?
Ja, natürlich.
So.
Das ist ja auch seine
Und das ist ja das
Plattform.
Krasse. Der Typ ist ja, warum er jetzt auch so bei Trump am Rumtrommeln ist. Er sagt, nee, ich werde X nicht zensieren, alle freie Meinungsäußerung. Er selber, aber in der Türkei bei Wahlen zum Beispiel, hat er ganz viele Anti-Erdogan-Accounts sperren lassen. Ne? Weil diese Menschen, merkst du auf einmal, die haben so, entwickeln so eine Anziehung für Autokraten. Oh, das sind Menschen mit Macht und Power. Und da geht es dann, die Accounts abzuschalten. Er hat hier El Hotzo, kennst du den Typen?
Nee,
der ist hier gefeuert worden, weil er sich über einen Post, Elon Musk sich über einen Post von El Hotzo beschwert hat und gefordert hat, dass der gefeuert wird. Der Accounts, die ihm gegenüber kritisch sind, lässt er reihenweise sperren und verklagt die. Also dieses auf der einen Seite, ja, freie Rede für alle und deswegen wird auf X nicht zensiert. Wenn es gegen ihn selber geht, ist es halt schon was anderes. Oder wenn man ein bisschen bei Autokraten sich ein bisschen verdient machen kann, dann geht es auch. Und das ist so furchtbar. Und er ist jetzt natürlich, hängt Donald Trump am Schwanz. Entschuldige bitte
Die hängen sich gegenseitig am Schwanz.
Ja, er besonders ihm auch, weil er natürlich beeindruckt ist von Macht und von Machtausübung, weil er das gerade bei sich findet. Ne? Du musst vorstellen, das ist ein kleiner IT-Nerd gewesen.
Ja.
Ne? Und auf einmal, boah, ist das jemand. Ne? Und auf der anderen Seite will der natürlich diese ganzen Regulierungen nicht aushalten. Das heißt, da ist ganz viel Geschäft auch hinter. Und die EU sind ja am stärksten am Regulieren. Das ist witzig, die EU sind am weitesten hinten, wenn es um künstliche Intelligenz entwickeln und um alles geht. Aber bei der Regulierung ist die EU ganz weit vorne. Und deswegen zum Beispiel das neue iPhone, das hat nicht die gleiche KI wie in den USA. Weil wir halt hier gesagt haben, wir hätten dazu Fragen. Und die sind dann so selbstgefällig, sagen, dann kriegt ihr halt die alte.
Okay.
So, weißt du, wir rechtfertigen uns nicht. So, Anfragen an Facebook, die antworten nicht mehr auf die EU, weil die sagen, wer seid ihr schon? Und da merkst du einfach, wie Geld und Macht und Geschäft die Leute auch immer korrumpiert. Und ich bin natürlich total dahinter und ich finde es total richtig, dass diese Unternehmen auch nicht zu mächtig werden. Weil, also du siehst es jetzt schon, man muss aufpassen, was man gegen Elon Musk sagt, weil Starlink, sein Satellitennetzwerk, gerade in der Ukraine, den Ukrainern das beste Internet gibt, damit sie überhaupt ein bisschen Vorteile gegenüber den Russen haben.
Naja, was ich ganz interessant finde, dass sich ein bisschen diese zwei Pfeiler, Gesellschaft ist das falsche Wort, dieses Zwei-Pfeiler-Machtsystem, was früher Kirche...
Machtpolaritäten.
Was früher Kirche und...
Polaritäten ist das Wort, Christian.
Machtpolaritäten, vielen Dank.
Sag's mal bitte kurz.
Polaritäten.
Ja. Machtpole.
Machtpole.
Ja, genau.
Was
Polarität
früher ja...
ist das Prinzip dahinter. Entschuldigung.
Alles gut. Trink ruhig erstmal dein
Ich werde weiter trinken, du redest doch gerade.
Nee, was früher halt tatsächlich immer Kirche und Staat waren, also wenn du mal überlegst, wie häufig gerade die Kirche oder gerade der Vatikan versucht hat, auch bei, ich sag's jetzt mal ganz kindermäßig, bei irgendwelchen Königen reinzureden. Wer Game of Thrones gesehen hat, zum Beispiel auch, da gab's auch diese eine Staffel, wo genau Kirche und Staat quasi um dieses Machtmonopol kämpfen.
Weil, das hat ganz kurz, viele wissen es, Game of Thrones ist ja auch genauso passiert.
Ist historisch. Deswegen. Es ist eine Doku. Nee, und ich musste tatsächlich dran denken, ich guck gerade mal wieder Game of Thrones und hatte selber in dem Moment schon den Gedanken, dass ich dachte, sowas gibt's heute zumindest in unserer westlichen Welt gar nicht mehr. Das, was früher die Kirche war, die quasi mit dem Staat ums Machtmonopol gestritten hat, ist eigentlich inzwischen sind Leute wie Elon Musk
zum Beispiel. Ist die Wirtschaft, aber immer schon. Also Angela Merkel damals fliegt nach China und wen hat sie dabei? Journalisten und die Wirtschaftselite. Ne? Was ja natürlich auch klar ist, weil...
Ja, aber Elon Musk ist so ein bisschen wie, keine Ahnung, vor 500 Jahren war es der Papst, der versucht hat, den König ins Ohr zu flüstern. Jetzt ist es halt ein Elon Musk.
Und du merkst halt, was für Dummköpfe das auch sind. Also der Typ, Digi, sag mal, was ist denn los mit dir?
Da fragt man sich manchmal, weil ich meine, der Typ hat ja einiges auf dem Kasten, sonst hätte er ja nicht das gemacht, was er macht. Der ist ja nicht nur so weit gekommen wegen Geld.
Autistische Art und Weise.
Ja, aber der hatte ja visionäre, extrem gute Ideen vor vielen Jahren, wo du dich fragst, was ist denn da passiert? Also ist das klassische Genie und Wahnsinn? Kenne ich ja selber.
Ich glaube, Ich glaube, dass das einfach irgendwie bei ihm daran liegt, dass auch Corona den auch in eine Neurose geworfen hat, der einfach zu viel macht, zu viel Deep Dive in Themen, die er interessant findet. Und Digi, diese Leute verlieren auch einfach einen Zugang zur normalen Welt. Ne? Und ja. Ich glaube, dass das bei dem Typen passiert. Und ey, ne? Also ich glaube, dass du da Regierungen auch immer auf lange Zeit auf der Nase rumtanzen kannst. Aber ich glaube, dass irgendwann dann auch mal, also und da bin ich wirklich von überzeugt, also wenn du zu sehr deine Rolle übertreibst, halt irgendwann Leute auch mal Autounfälle haben mit ihrem eigenen autonomen Fahren und weißt du, was ich meine? Ja. Also ich glaube, der muss ja, und auch die Zuckerbergs und wie sie alle heißen, die sind schon auch die merken nicht, an welchem Punkt sie eigentlich auch ja, ihrer Verantwortung der Gemeinschaft gegenüber gerecht werden müssen, ne? Und Hass und Hetze, und es ist zum Beispiel so, ich habe so eine Studie gesehen, seit Dings Ex übernommen hat, ist die rechte Propaganda irgendwie um 70% hochgegangen. Die faktenbasierten Posts sind zurückgegangen und so weiter. Es gibt keinen Fact-Check mehr und so. Also Digga, das ist schon, der macht nichts Gutes mit seiner Macht gerade, muss man sagen.
Aber das ist ganz interessant und da schließt sich eigentlich auch ganz schön der Kreis, weil wir jetzt auch hier Schluss zum Ende kommen müssen. Ich muss Schluss machen, Schatz, wir müssen reden.
Ja, bitte.
Nee, da schließt sich ganz schön der Kreis, da will ich nochmal zu Alice Cooper kommen, weil ich habe tatsächlich, ich meinte zu jemand aus, ich fange nochmal an, ich meinte zu seinem Bassisten, der auch bei Bisto Blanco übrigens spielt, meine ich, ey, was ist denn das für ein cooler Typ? Vielen Dank, dass ich den mal kennenlernen durfte. Der ist so ein unglaublich normal gebliebener Typ. Und dann meinte er, ey, der hat nie den Bezug zur Realität verloren. Mhm. Wenn der in Phoenix ist, der geht ganz normal so als Alice Cooper, ohne dass er versucht, sich zu verkleiden zum Supermarkt. Und hat nie den Bezug dazu verloren, wie es ist, selbst wenn er einer der größten Rockstars des Planeten ist, ein ganz normales Leben zu führen. Und ich glaube, das ist etwas, was Leute, kann ich nur vermuten, ist jetzt eine fiese Unterstellung, aber was vermutlich so ein Elon Musk auch verloren hat.
Natürlich. Und da bin ich froh, dass wir beide dann doch erfolglos genug sind, dass uns das nicht passieren kann, weil wir sind
charakterlich... Du gehst noch in den Supermarkt.
Weil wir sind charakterlich auch...
Ach, Penny.
...nicht gefestigt.
Zumindest sind wir charakterlich so gefestigt, dass wir beide wissen, wie es ist, den langsamen Weg zu gehen, das sich mühsam ernährende Eichhörnchen.
Voll.
Weil ich glaube, hätte ich mit 15, 16 so einen Übernachterfolg hingelegt wie Tokyo Hotel,
ja,
ich wäre heute nicht so ein gefestigter Typ wie Bill Kaulitz.
Ja.
Ich habe mir seine Bio durchgelesen, Respekt, was die für einen Weg gegangen sind. Mich hätte das, glaube ich, völlig zerschallert.
Das muss man sagen. Und dafür bin ich auch immer dankbar, dass es irgendwie, also jeder hat eh seinen eigenen Weg, ne? Das kann man auch den Zuhörerinnen nochmal mitgeben. Ich bin fest davon überzeugt, dass für jeden und für jede die Zeit kommt, wenn sie kommen soll, und dass das einfach nur wichtig ist, nicht aufzugeben, ne? Hartnäckig zu bleiben und an den Sachen dran zu bleiben, auf die man Bock hat, weil dann lässt man sie auch nicht gehen. Und dann kommt für jeden Menschen irgendwann die Zeit, in der es passieren soll. Und ich glaube, bei mir war es auch gut, dass es später passiert ist, weil ich war eh ein scheiß Jugendlicher, richtig ätzend. Und es hätte sich auf jeden Fall dadurch eher quantisiert, als dass es jetzt so ein angenehmer Zeitgenosse, wie ich mittlerweile bin geworden.
Möchtest du zum Abschluss nochmal, soll ich dir nochmal Autotune auf die Stimme packen? Du sagst nochmal ein bisschen, auch für die Kids da draußen, die es geschafft haben, bis jetzt zuzuhören, was wenige sind.
Es sind wenige.
Dass du nochmal ein bisschen...
Werbung nochmal machst.
Dass du ein bisschen modern, genau, vielleicht nochmal Werbung machen für Swiss & Harms, die Messe in, genau. Autotune. Komm, let's go.
Ja. Also Leute... Ihr wisst Bescheid, Swiss & Harms, euer Lieblingspodcast goes live. Und zwar am 5. Dezember. Und jetzt übernimmst du in...
der Kulturkirche in Altona in Hamburg. Es gibt nur 450 Plätze, davon sind noch 442 zu haben. Der Vorverkauf läuft super.
Genau, und zwar auf missglückte Welt... im Shop. Ja, wir hauen euch den Link auch nochmal hier in die Story. Seht zu, dass ihr euch Tickets holt. Kommt vorbei, es wird brachial. Wir reden sehr viel über Geschlechtsverkehr vielleicht. Das kann man schon mal so andeuten.
Wir haben tatsächlich noch sehr wenig über Geschlechtsverkehr geredet, zumindest hier im Podcast. Sollten wir mal machen.
Das machen wir. Also, Christian.
Und Masturbation.
Danke für deine Zeit.
Müssen wir auch drüber reden, das ist ein Tabuthema.
Mabuthema?
Ganz kurz, sorry. Masturbation. Es gibt Podcast-Tipp. Es gibt, Moment, Handvergnügen, der Podcast für Wichser.
Geil.
Kein Witz.
Der Titel ist schon mal
zieht
sehr,
euch das,
sehr...
Zieht euch das rein.
Super, geil.
Tschüss.
Ja. Okay, ich höre mich super. Kannst du mal was sagen?
Ja, hallo. Tag, moin.
Jawohl. Ich habe ein bisschen so, habe ich das Gefühl, ja, nee, habe ich nicht. Alles gut.
Soll ich mal kurz reinhören, ob irgendwas mit Mikros? Du hörst alles normal.
Willst du mal hören?
Also ich höre dich auch gut.
Nee,
also,
es passt schon, es passt.
Oder ist irgendwie auf einer Seite irgendwas?
Nee, das nicht. Ich hatte das Gefühl, ich hätte ein bisschen so ein Delay drauf, aber habe ich nicht. Ich habe Autotune drauf und das gefällt mir
auch. Ja, gut. Klar, normal.
Das gefällt mir auch sehr, sehr gut.
Wir können durchaus mal eine Folge mit Autotune machen.
Wir können auch mal, was witzig ist, das machen die bei so einem News-Podcast, den ich höre. Nach der Outro läuft immer noch ein kleiner von diesem Vorweggelaber und so, wo sie sagen, oh, jetzt höre ich dich irgendwie sechsmal. Also immer so ein...
Okay, dann packen wir das einfach rein.